Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Antrittsvorlesung.
Ja, vielen, vielen Dank für die sehr freundliche Vorrede. Ich hoffe, das habe ich auch alles verdient, was Sie da gesagt haben. Ich wollte heute über das Thema Emotionen sprechen, aber zuvor noch mal kurz einen kleinen Dank aussprechen, dass ich hier sein darf, dass ich auch in so einer großen Runde vortragen darf. Und zwei Jahre bin ich jetzt schon hier. Ist für eine Antrittsvorlesung zwar ein bisschen später, aber andererseits freut es mich dann umso mehr, dass ich dann auch mit einem ehrlichen und guten Gewissen sagen kann, dass ich hier an einer Institution bin, an der ich mich auch sehr wohl und gut aufgehoben fühle. Und froh sein, dass ich hier in der wahrsten Sinne des Wortes antreten darf mit meiner Forschung. Ich möchte gerne über Emotionen sprechen, internationale Sicherheitspolitik. Das ist ja quasi mein Schwerpunktthema, das ich auch am Lehrstuhl jetzt mittlerweile versucht habe zu etablieren. Es ist nun mal so, dass es ist ja eigentlich sehr naheliegend, dass Emotionen der internationalen Sicherheitspolitik eine Rolle spielen. Ich habe das Foto eigentlich immer, das ich gerne der Lehre zeige, weil es für mich sinnbildlich links ein israelischer Soldat, rechts ein palästinensischer Zivilist, eigentlich sehr sinnbildlich, fast karikaturhaft Emotionen in der internationalen Politik darstellt. Emotionen haben aber, und das klang in der Vorrede schon ein bisschen an, in der internationalen Sicherheitspolitik traditionell einen sehr schlechten Ruf. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir das erste Panel zu Emotionen in der internationalen Politik 2011 mit 4, 5 MitstreiterInnen in San Francisco veranstaltet haben in den USA. Da hatten wir eine Zwischenfrage aus dem Publikum, die lautete, meint ihr das ernst? Und das nur so, um mal den Bogen zu spannen, wo wir hergekommen sind mit dem Thema in der internationalen Politik. Und nächstes Jahr gebe ich mit einem Kollegen zusammen das Oxford Handbook of Emotions in International Relations raus. Also das ist sozusagen der Bogen, der da oder der Marsch, der da durch die Disziplin notwendig war. Warum haben Emotionen so einen schlechten Ruf in der internationalen Sicherheitspolitik? Es geht natürlich vor allem, und wir haben es auch schon ein bisschen gehört, um negative Emotionen, um die Wahrnehmung negativer Emotionen wie Angst, Misstrauen, Wut, Rachsucht, die in der Regel immer mit Chaos und Anarchie, im schlimmsten Fall auch Genozid, Kriegen und Tod und Vernichtung in Verbindung gebracht werden. So Emotionen können also Konflikte verschärfen, können Diplomatie verhindern und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen. Und deswegen haben Emotionen eben auch einen sehr schlechten Ruf. Abgesehen davon, dass in einem Forschungsfeld, das eben sehr viel Wert auf Stabilität und Vorhersehbarkeit, gerade wenn es um Krieg und Frieden geht, legt, sind Emotionen aus dieser Sicht eben bestenfalls nutzlos und im Zweifel schlimmstenfalls gefährlich. Auf der anderen Seite können insbesondere positive Emotionen, wie zum Beispiel Empathie, Mitgefühl und Solidarität zwischen Nationen und Staaten einen zu verstärkter Zusammenarbeit führen und sogar zu friedlichere Konfliktlösungen führen. Solche Emotionen können eben dazu führen, dass sich Staaten gegenseitig unterstützen und gemeinsam an der Bewältigung globaler Herausforderungen arbeiten. Und genau an dem Punkt setzt auch meine Forschung an. Obwohl Emotionen manchmal in der Tat für Unordnung und Chaos stehen und auch Anarchie in der Sicherheitspolitik schaffen können, können sie aber gleichzeitig auch Katalysator für Ordnung und Zusammenarbeit sein und so zu einer stabilisierenden Kraft in der internationalen Sicherheitspolitik werden. Und das ist eben genau mein Forschungsthema, wenn es um Emotionen in der Sicherheitspolitik geht, die ordnungsstiftende Funktion und Rolle von Emotionen. Bevor ich jetzt in den Vortrag einsteige, kurz zum Überblick, was ich machen werde. Ich möchte im ersten großen Teil kurz mal das Forschungsfeld skizzieren. Es wird nicht möglich sein, alles zu Emotionen, was in der Politik mittlerweile vorhanden ist, zu überblicken. Aber ich werde so holzschnittartig einige wichtige Theorieansätze vorstellen, meine eigene Forschung darin verorten und dann im zweiten Teil mein Forschungsprojekt, das jetzt endlich zu einem Buch geworden ist, tatsächlich auch nochmal kurz näher eingehen, nämlich Emotionen als ordnungsstiftender Faktor unter den NATO-Staaten. Aber zum ersten Teil Emotionen in der internationalen Politik. Im Wesentlichen geht es um vier wichtige Forschungsstränge. Das eine, und Sie sehen es schon ein bisschen, glaube ich, an der Auflistung. Es geht so von der individuellen Ebene, den Emotionen und Gefühlen von EntscheidungsträgerInnen über die zwischenmenschliche Ebene der Diplomatie bis hin zur strukturellen Ebene von Gruppen und Staaten und deren kollektive Emotionen.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Abitur in der Tasche? Was nun? Viele junge Leute wissen nach dem Schulabschluss noch nicht, wohin. Wir haben dafür genau das Richtige, unser Summercamp. Das Summercamp bereitet junge Menschen optimal auf ein Studium vor. Innerhalb von einer Woche legen wir am Bodensee den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Dabei warten persönliche Coachings, wir proben Vorstellungsgespräche mit Partnerunternehmen aus der Region, wir arbeiten gemeinsam an potenziellen Werbungsunterlagen und ergänzen das Ganze mit einem coolen Freizeitprogramm. Abi in der Tasche, dann ab ins Summercamp. Nähere Informationen zum Summercamp und zur Zeppelin-Universität unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Fangen wir an mit den emotionalen Entscheidungen. Emotionen, das ist, glaube ich, in der Psychologie schon lange klar, in den internationalen Beziehungen auch, aber auf eine gewisse andere Art und Weise, werde ich vielleicht was dazu sagen, beeinflussen natürlich Entscheidungen von Entscheidungsträgerinnen. Ansonsten wären es keine Menschen, das ist völlig klar. Allerdings war die ursprüngliche Annahme, die wir in den 60er und 70er Jahren vor allem in der internationalen Sicherheitspolitik hatten, Robert Jervis und andere sind da zu nennen, Janice Gross Stein auch, wurden vor allem als Abweichungen oder Fehler von rationalen Entscheidungen, von rationalem Verhalten gewertet. Und das ist heute anders. Heute werden Emotionen nicht mehr im Widerspruch zu Rationalität verstanden, sondern die beiden bedingen sich einander. Rationalität ohne emotionales Input, ohne Emotionen ist letztlich gar nicht möglich. Das hat uns die Neurowissenschaft auch schon deutlich gemacht. Und mein Kollege Robin Mark-Witzer hat zum Beispiel gezeigt, wie spezifische Emotionen wie Furcht, Wut oder Demütigung Entscheidungsträgerinnen in bestimmten Situationen, nämlich insbesondere, wenn sie von anderen Staaten bedroht werden. Er hat sich zum Beispiel die Kuba-Krise angeguckt oder auch den Angriff der USA gegen den Irak, Saddam Hussein 1991, hat er gezeigt, wie diese Emotionen tatsächlich auch die Entscheidungen und teilweise auch Fehlentscheidungen dieser Handlungsträger sehr stark beeinflusst haben. Das also die individuelle Ebene, wie Emotionen und Gefühle die Entscheidungen von die außenpolitischen Entscheidungen, damit auch außenpolitisches Verhalten maßgeblich mit beeinflussen. Der zweite große Forschungsstrang, auf den ich hier eingehen möchte, ist auf der zwischenmenschlichen Ebene die emotionale Bindung zwischen EntscheidungsträgerInnen, aber auch Diplomaten. Hier geht es vor allem um die persönliche Ebene der Diplomatie als eine Form der zwischenmenschlichen Interaktion. Manche nennen es sogar ein zwischenmenschliches Ritual unter Diplomaten, die eben nicht nur Absichten kommuniziert, also Signalwirkung hat, sondern eben auch darauf geht eine ganze Literatur ein, Vertrauen und Empathie aufbauen soll, um eben Verhandlungen und Kooperation zwischen Staaten, die ja über Diplomaten letztendlich erst manifestiert, überhaupt erst möglich zu machen. Und meine Kollegen Marcus Holmes und Nick Wheeler haben hier zum Beispiel argumentiert, dass solche persönlichen Bindungen, wie sie zum Beispiel bei Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow zu finden sind, tatsächlich dann konkrete Auswirkungen auf internationale Politik, in diesem Fall das Ende des Ost-West-Konflikts, einleiten können. Dass also die interpersönliche Ebene, die zwischenmenschliche Ebene der Gefühle und Emotionen tatsächlich konkrete Veränderungen auf der internationalen Ebene, der internationalen Ordnung haben kann. Ja? Das heißt also von der zwischenmenschlichen Ebene auf die Ordnungsebene. Wir werden gleich sehen, es geht auch umgekehrt. Der dritte Forschungsstrang, die emotionale Diplomatie, das ist ein Konzept, das mein Kollege Todd Hall geprägt hat, ist eine Form der Diplomatie, die nicht so sehr auf zwischenmenschlichem Vertrauen und Empathie fußt, sondern die ein strategisch eingesetztes Stilmittel der Außenpolitik ist. Weil Todd Hall hat sich zum Beispiel gefragt, wenn wir sagen, China ist wütend auf die USA, weil zum Beispiel mal wieder der taiwanesische Regierungsvertreter nach Washington eingeladen wurde. Was heißt denn das? Wer ist denn da wütend? Und er argumentiert, dass es letztendlich eine Team-Performance ist, eine emotionale Team-Performance von chinesischen Diplomaten, die ihren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen emotional ausdrücken wollen, das ist uns wichtig, ihr habt hier eine Grenze überschritten. Und er gibt ein schönes Beispiel, das mir auch in Erinnerung geblieben ist aus seinem Buch, das eigentlich sehr schön zeigt. Da geht es um einen chinesischen Diplomaten, der gerade mit seiner Tochter telefoniert hat. und eigentlich in einer ziemlich guten emotionalen Stimmung ist natürlich. Und dann aber von seiner Sekretärin hört, der amerikanische Diplomat ist am Telefon. Und das ist just in dem Moment, in der Zeit, als wieder ein taiwanesischer Regierungsvertreter in Washington war. Und er hatte die Order bekommen, jetzt musst du aber zeigen, dass das nicht okay ist. Und dann ist er zurück in sein Büro und hat sich richtig aufgepumpt emotional. Also Deep Acting, würde man heute sagen. Hat sich richtig emotional in Rage geredet, in Wut aufgebracht und ist dann zum Telefon und hat losgelegt. Ja. Das ist sozusagen eine Form der emotionalen Diplomatie. Also ein strategisch eingesetztes emotionales Stilmittel der Außenpolitik, um den Interessen und der Interessenspolitik einen zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und schließlich auf der strukturellen Ebene von Gruppen und Staaten gibt es auch die sogenannten emotionalen Normen und Regeln. Die schaffen mit Hilfe geteilter Normen und Regeln eben ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Staaten, nämlich dadurch, dass Individuen vorgegeben wird, wie sie sich zu fühlen haben als Mitglied einer Gruppe. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn die Ordnungsbildung Einfluss oder die Ordnung, die emotionale Ordnung kann man auch nennen, kann man auch sagen, Einfluss auf die individuelle Gefühlslage von Politikerinnen und Entscheidungsträgerinnen hat. Was sind aber eigentlich emotionale Normen? Emotionale Normen kennen Sie alle, die sich in der Gesellschaft bewegen. Das beste Beispiel ist, glaube ich, dass man bei einer Beerdigung Trauer zeigt und Traurigkeit äußert und nicht wie der Herr hier vor dem Grab plötzlich vor lauter Frustration loslacht oder warum auch immer. Das ist unangemessener Emotionsausdruck in dieser Situation, nicht der Situation angemessen, und dementsprechend wird es auch sanktioniert, wie wir bei dieser Dame wahrscheinlich feststellen können. Es geht also um Gefühlsregeln, Regeln und Vorgaben, wie wir uns in bestimmten Situationen und als Mitglied einer Gruppe zu fühlen haben und wie wir diese Gefühle ausdrücken sollen. Das sind ja auch nochmal zwei Ebenen. Die Ebene der eigentlichen Gefühle und der Ausdrucksweise. Wichtig ist auch, dass diese Regeln und Emotionsnormen eben auch an bestimmte, nicht nur an bestimmte soziale Gruppen gebunden sind, sondern dass die auch natürlich die gruppeninternen Hierarchien und Machtunterschiede widerspiegeln. Denn die Frage steht ja dann immer im Raum, wer bestimmt denn eigentlich, wie man als Mitglied einer Gruppe zu fühlen hat? Und wer kann das auch verändern? Das sind also auch Fragen der sogenannten emotionalen Autorität, die hier mit im Raum stehen. Wer über wessen Gefühle zu bestimmen hat und wem gegenüber welche Gefühle geäußert werden dürfen. Und die Gesamtheit der emotionalen Normen ist das, was ich in Anlehnung an Barbara Rosenwein als emotionale Gemeinschaften bezeichne. Also Gruppen, in denen Menschen dieselben Normen und Regeln der Ausdrucksweise und Gefühle von Emotionen teilen und eben bestimmte Emotionen verstärken und andere wiederum weniger verstärken. Ja, ein weniger schönes Beispiel, aber ein anschauliches Beispiel ist etwa Prinzip, die Emotion der Nächstenliebe in einer christlichen Gemeinde oder einer religiösen Gemeinschaft, die als Emotionsnorm dort vorgegeben ist. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist eine ganz klare moralische Interpunktion, eine Vorgabe, wie man zu fühlen hat gegenüber dem Nächsten. Das ist in anderen Gruppen, wie zum Beispiel der Mafia, immer ein bisschen anders, wie man sich vorstellen kann. Also sieht man schon ganz deutlich, dass das von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich ist. Und was ich versuche, ist dieses Prinzip, was wir auf der gesellschaftlichen Ebene ja alle kennen, auf die internationale Ebene zu heben und zu zeigen, dass es auf internationaler Ebene ganz genauso funktioniert. Dass wir auch dort Gruppen haben wie NGOs, wie Menschenrechtsgruppen, wie die NATO, wie internationale Organisationen, wie Staaten, die ganz bestimmte Gefühlsregeln erstellt haben, über die Jahre hinweg auch etabliert haben und ihren Mitgliedern sozusagen emotionale Vorschriften machen, wie und wann und was man zu fühlen hat. Um mal zwei Beispiele zu nennen, das nochmal anschaulich zu machen. Das erste Beispiel kommt aus dem Dezember 2016. Sie sehen hier die damalige UN-Botschafterin der USA, Samantha Power, die in einer sehr beachteten Rede, kann ich Ihnen nur empfehlen, die mal auf YouTube anzugucken, wenn Sie noch nicht gesehen haben, im UN-Sicherheitsrat den russischen UN-Vertreter direkt angegangen war. Was war passiert? Syrische Milizen, die syrische Armee ist in die Rebellenstadt Aleppo eingedrungen und hat dort wahllos auf Zivilisten, Frauen, Kinder geschossen und dann entsprechend auch getötet. Und das wollte sie so nicht stehen lassen. Hat es im Sicherheitsrat offen moralisch thematisiert mit den Worten und damit schloss sie ihre Rede. Drei Mitgliedstaaten, damit meinte sie nicht nur Syrien, sondern auch Russland und Iran, die die Syrien damals unterstützt haben. Drei Mitgliedstaaten der UN tragen dazu bei, die Zivilbevölkerung in eine Schlinge zu ziehen. Es sollte sie beschämen. Also wiederum die moralische Aufforderung über ein Gefühl und ein Gefühl zu äußern. Eine ähnliche die Reaktion des russischen Vertreters können Sie sich vorstellen, war ihr bescheiden. Das zweite Beispiel, einen Monat zuvor, im November 2016, der damalige Vorsitzende des Ausschusses, des Auswärtigen Ausschusses im türkischen Parlament, war auch ein bisschen leicht säuerlich, weil nämlich die Europäische Union zuvor die Beitrittsgespräche mit der Türkei, die ja schon seit Jahrzehnten andauern, ausgesetzt hatte. Aus Protest gegen das zunehmend autoritäre Regime von Erdogan. Nun muss man natürlich wissen, dass zu einem Jahr zuvor der sogenannte Flüchtlingspakt mit der Türkei abgeschlossen wurde. Und entsprechend hat der türkische Vertreter dann eben genau den Finger da in die Wunde gelegt. Mit Verweis auf diesen Flüchtlingspakt, von Europa hätten wir mehr Dankbarkeit und Respekt erwartet. Auch hier wieder eine Erwartung an angemessene Gefühle, angemessene Gefühlsausdrücke internationalen Politik. Das nur zwei Beispiele, um sozusagen kurz mal ein kleines Fenster aufzumachen, um zu zeigen, dass solche moralischen Aufforderungen und Erwartungen an kollektive Erwartungen, an emotionale Gefühle tatsächlich durchaus weit verbreitet sind in der internationalen Politik. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, um sozusagen meine eigene Forschung da anzuknüpfen, warum die NATO als emotionale Gemeinschaft, nämlich als eine Gemeinschaft, die ebenfalls geteilte Emotionsnormen, Gefühlsregeln hat und diese auch kollektiv in Erwartungen an ihre Mitgliedstaaten so ummünzt oder eben auch, und das werden wir am Schluss nochmal kurz sehen, durchaus auch gebrochen werden können, wie wir in der Amtszeit von Donald Trump jeden Tag im Fernsehen sehen konnten. Komme ich aber später nochmal drauf zurück. Zunächst einmal, was ist die NATO und warum ist die NATO auch eine emotionale Gemeinschaft? Die NATO lässt sich im Prinzip auf vier Gemeinschaften zusammenfassen. Das erste ist, dass die NATO eine Wertegemeinschaft ist. Das heißt, sie basiert auf einem liberalen Wertekonsens. Diese umfassen Demokratie, Freiheit, marktwirtschaftliche Zusammenarbeit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Die zweite Ebene ist die Handlungsgemeinschaft. NATO-Mitgliedschaft beinhaltet auch bestimmte Handlungsnormen, nämlich Verpflichtungen, was man zu tun und zu lassen hat. So werden zum Beispiel Konflikte innerhalb der NATO unter den Staaten friedlich gelöst. Es gibt also die Norm der friedlichen Konfliktlösung. Umgekehrt setzt sich die NATO aber auch kollektiv gegen äußere Angriffe zur Wehr. Artikel 5 fasst das ja sehr gut zusammen. Also hier eine ganz klare Innen-Außen-Unterscheidung von Handlungsnormen. Und zum Dritten ist die NATO eine Kommunikationsgemeinschaft. Das heißt, die NATO dient auch dem Austausch von Interessen und Bedrohungsperzeptionen, Bedrohungswahrnehmungen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die NATO-Staaten haben ja nicht alle dieselbe Bedrohungswahrnehmung. Das glaubt man immer, auch wenn man im Fernsehen immer schön sieht, wie alle auf Russland schimpfen. Aber letztendlich ist die Bedrohungswahrnehmung gegenüber Russland in den östlichen Mitgliedstaaten natürlich viel, viel größer und intensiver und wird dort auch emotionaler wahrgenommen als beispielsweise in Spanien, Frankreich, die geografisch ja viel weiter weg sind. Die haben ganz andere Bedrohungswahrnehmungen. Da geht es eher um Migration aus der Sahelzone, aus Nordafrika oder andere Dinge. Und das ist dieser Ausgleich der unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der nämlich natürlich auch direkt überleitet zur vierten Gemeinschaft, die emotionale Gemeinschaft, die NATO eben auch ausmacht. Denn wenn man Bedrohungswahrnehmungen angleichen möchte, also wenn man sozusagen erwartet von den anderen Mitgliedstaaten, dass sie die Bedrohungswahrnehmung der anderen Staaten teilen, dann setzt das logischerweise Empathie voraus, weil sonst können sie sich nicht in die Bedrohungswahrnehmung eines anderen Staates hineinversetzen. Und genau in diesem Punkt setze ich an, denn die Frage ist ja, wie schafft man diese Empathie und dieses Vertrauen, das zwischen den NATO-Staaten entsteht. Die Empathie, also sozusagen die Fähigkeit, sich in die Bedrohungswahrnehmung anderer Staaten hinein zu versetzen, zum einen. Und zum zweiten die Fähigkeit, darauf zu vertrauen, denn der Artikel 5 ist ja kein Muss-Artikel, ist ein Kann-Artikel. Da steht nirgendwo drin, dass sie militärisch unterstützen müssen. Aber alle Mitgliedstaaten vertrauen darauf, dass es so ist. Also wie schafft man diese Empathie und dieses Vertrauen? Und mein Argument ist eben, Das funktioniert über Emotionsnormen, über Gefühlsregeln, über das Angleichen der Emotionen innerhalb der NATO. Denn diese Emotionsnormen, so argumentiere ich, ermöglichen erst diese kollektiv geteilten Emotionen, das sogenannte Wir-Gefühl, das auch innerhalb der NATO immer wieder geäußert wird, um eben diese Empathie und das Vertrauen, das notwendig ist, um die NATO überhaupt am Leben zu erhalten, tatsächlich erst möglich. Und wie wir es, und Trump ist insofern ein sehr schönes Beispiel, weil der zeigt, wie fragil dieses Konstrukt ist, wenn man nämlich gegen diese Emotionsnormen verstößt. Bringt das Ganze komplett durcheinander. Ich werde Ihnen nachher noch zum Schluss ein paar Zitate von Interviewpartnern, die ich bei der NATO getroffen habe, zeigen, wo das, glaube ich, sehr schön rauskommt. Aber nochmal kurz zum Verständnis. Also der Zusammenhalt, Vertrauen, Empathie, basiert eben auf der Anpassung der individuellen emotionalen Gefühle. Sie müssen ja verstehen, es kommen ja unterschiedliche Entscheidungsträger nach Brüssel zur NATO mit ganz unterschiedlichen Emotionen, Vorstellungen und politischen Interessen. Und die müssen angeglichen werden an die kollektiv geteilten emotionalen Erwartungen des Bündnisses. Und um nur ein Beispiel, vielleicht bekannteste Beispiel zu nennen, der Bündnisfall. Hier haben wir eine ganz klare Emotionsnorm, die Vorgabe ist, Wut auf den Angreifer, Sympathie für den Angegriffenen. Wenn Sie das nicht empfinden würden als NATO-Mitglied, dann würde das ganze Ding nicht funktionieren. Ja. Und so kommen wir eben zu den Grundthesen, die ich in diesem Argument aufbaue. Dass die erste These ist, und das ist eigentlich auch die wichtigste, die ich ja auch schon angerissen hatte, die soziale Struktur der Kooperation innerhalb der NATO, zwischen den NATO-Staaten, unterliegt neben den gemeinsamen Werten, der Kommunikation, den Handlungsnormen eben auch einer emotionalen Ordnung. Das heißt, die soziale Ordnung der NATO ist auch an eine emotionale Ordnung geknüpft. Nämlich und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was eine emotionale Ordnung ist, weil das ja erstmal so ein bisschen abstrakt daherkommt. Sie können das am Beispiel Geschlecht und Kultur sehr schön sehen. Geschlecht und Kultur beinhaltet beispielsweise Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer und Frauen ihre Emotionen ausdrücken. Wissen Sie alle. Ja. Männer dürfen Wut, Aggression zeigen, Frauen eher nicht, ja, beispielsweise. Und das aber ist ja nicht von den Individuen selbst so gewählt, sondern das sind gesellschaftliche Erwartungen, die mit bestimmten Geschlechterrollen verbunden werden. Und dadurch entsteht natürlich auch, und das wissen Sie auch, ein hierarchisches Muster der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, zwischen Männern und Frauen, oder eben kurz gesagt eine geschlechterspezifische emotionale Ordnung. Und das ist es auch, was hier sozusagen dem Argument zugrunde liegt, dass so eine emotionale Ordnung auch zwischen den NATO-Staaten etabliert ist. Mit den USA natürlich als derjenigen Macht, die die emotionale Autorität ausübt oder eben auch verletzt, wie wir bei Trump sehen werden, und kleineren Staaten, die ihre Emotionen eher weniger frei ausdrücken. Und die das übrigens auch in Interviews genauso gesagt haben. Ja? Wir können unsere Gefühle nicht so offen äußern im NATO. Das überlassen wir lieber den großen Staaten. Die zweite These ist, dass das Ganze natürlich auf einer emotionalen Sozialisierung basiert. Das heißt, neue Mitgliedstaaten oder auch wenn jemand neu gewählt wird in einem Staat und nach Brüssel kommt zum ersten Mal in die NATO, muss diese Gefühlsregeln, diese Emotionsnormen erstmal erlernen. Ja? Das heißt, es gibt ja einen Unterschied, auf wen ich wütend bin und welche Situation. Wenn ich auf ein Mitglied meiner Gruppe wütend ist, dann ist das eigentlich eher ein Ausdruck, dass mir diese Beziehung wichtig ist. Ja. Wenn ich auf meinen Partner wütend bin, dann drücke ich Wut aus, weil mir die Beziehung wichtig ist. Ja. Wenn ich aber gegenüber jemand anderem, der nicht Teil meiner Gruppe ist, Wut äußere, dann beinhaltet es eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte eigentlich gar keine Beziehung mit demjenigen haben. Es ist also dieses emotionale Wissen, ja, diese Fähigkeit zu differenzieren, welche Emotionen in welchem Kontext welche Bedeutung haben. Das ist das, was ich mit emotionaler Sozialisierung meine. Dass eben diese NATO-Staaten auch in diese emotionalen Fähigkeiten und diese emotionale Ordnung hineinsozialisiert werden müssen. Und da gibt es ganz interessante und auch sehr witzige zum Teil Gegebenheiten, Anlässe, wo das eben vielleicht nicht so funktioniert. Auch wieder hier Trump, perfektes Beispiel, der das eben erstmal gar nicht verstanden hat. Und zum Dritten, und das ist genau der Punkt, an dem ich nochmal anknüpfe, wenn eben gegen diese Emotions- und Gefühlsregeln verstoßen wird, kommt es auch zu emotionalen Sanktionen. Das ist die berühmte kalte Schulter, die dann gezeigt wird. Ja, die gibt es auch auf internationaler Ebene. Oder auch Stigmatisierung, Ausgrenzung, Isolation, all das ganz, das volle Programm wird da abgespielt. Ja. Das hat Viktor Orban zum Beispiel im EU-Rat vor ein paar Monaten im anderen Kontext durchlaufen müssen. Gibt es aber auch noch ein Beispiel dazu nachher. Das, zu diesen Grundthesen möchte ich jetzt noch mal ein paar, zum Abschluss ein paar Beispiele geben, die das vielleicht ein bisschen noch mal verdeutlichen sollen und zeigen sollen, wie das in der NATO funktioniert. Zum Hintergrund, ich habe mit Mitgliedern der NATO, also das beinhaltet zum einen diejenigen Menschen, die in der NATO arbeiten, sowohl im zivilen, internationalen Dienst, als auch, also die Diplomaten, als auch die militärischen Mitglieder der NATO, die eben immer im stetigen Wechsel in Brüssel sind und dort auch eine gewisse Zeit verbringen, mit den sogenannten NATO-Botschaftern der Mitgliedstaaten, mit RegierungsvertreterInnen, zum Teil auch der jeweiligen nationalen Außenministerien und so weiter. Aber auch mit ganz jungen Menschen, zum Teil auch neuen jungen ReferentInnen, die in der NATO gerade angefangen haben. Also die ganze Bandbreite. Tatsächlich leider nicht ganz so viele Frauen, aber das lag nicht an mir, sondern eher an der internen Struktur der NATO. Aber von der sonstigen, von dem Aufgabengebiet als auch von dem Alter und Herkunft ein sehr, sehr breites Bild. Also aus fast allen Mitgliedstaaten waren da auch Interviewpartner dabei. Insgesamt sind es dann 40 geworden. Leider alles während Corona, so dass ich das meiste über Zoom machen würde, aber vielleicht war es auch ein Vorteil, dass die Leute alle Zeit hatten, das überhaupt zu machen. Man weiß es nicht. Im Endeffekt wollen wir es auch gar nicht, will ich es auch gar nicht hinterfragen. Ich bin einfach froh, dass es geklappt hat. Und ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele aus diesen Interviews, die verdeutlichen sollen, was ich mit dem Argument der emotionalen Ordnung und der Emotionsnormen eigentlich meine. Ich gehe mal auf eine ganz wichtige Emotionsnorm der NATO ein, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Die Emotionsnorm der Sympathie. Wenn ein anderer Staat angegriffen wird, dann sollen die anderen Staaten gegenüber diesem angegriffenen Staaten Sympathie äußern. In Form von Solidarität, in Form von Dankbarkeit, in Form von Schutzzusagen und so weiter. Ja. Die zentrale Frage dieser Norm natürlich im Raum steht, ist, wer verdient wann und wie viel Sympathie? Das ist natürlich klar, dass das gegen Außenstehende eine ganz andere Bedeutung hat als gegenüber NATO-Mitgliedern. Aber es kann auch bedeuten, dass bestimmte NATO-Staaten, die zum Beispiel gegen Emotionsnormen verstoßen, weil sie zum Beispiel zu Unrecht Sympathie einfordern, entsprechend im Ranking nach unten fallen. Schönes Beispiel ist die Türkei, die PKK aus syrischem Gebiet türkische Kräfte angegriffen hatten, plötzlich Artikel 5, also den Bündnisfall, ausrufen wollten. Und die Franzosen dann gesagt haben, nee, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ja? Also zu Unrecht Sympathie und Solidarität eingefordert. Das geht zum Beispiel eben auch nicht. Hier mal ein Beispiel eines Teilnehmers, der bei den Ratssitzungen, der NATO-Rat ist ja das zentrale Entscheidungsgremium der NATO, der über Sympathie und Mitgefühl sich ausgelassen hat. Er sagte, Mitgefühl muss zum Ausdruck gebracht werden und das spiegelt sich im NATO-Rat wieder. Die NATO-Botschafter werden sich gegenseitig ständig daran erinnern, wenn sie kein Mitgefühl zeigen in bestimmten Situationen. Als beispielsweise einige Botschafter zögerten die Morde der PKK, also der Arbeiterpartei Kurdistans, als Terroranschlag gegen ein NATO-Mitglied zu verurteilen. Und ich hatte ja gerade gesagt, aus welchen Gründen, weil das eben kein Bündnisfall ist, das ist zu Unrecht Sympathie eingefordert, sagte die türkische Vertreterin, der türkische Vertreter, sie zeigen nicht das richtige Mitgefühl. Wir zeigen immer Mitgefühl, wenn sie von Terroristen angegriffen werden. Also hier auch quasi ein Konflikt über Emotionsnormen, ja, eine Kontestation von Emotionsnormen, wenn Sie es so wollen. Ein anderer Interviewpartner sagt das nochmal, packt es eigentlich nochmal ganz deutlich auf den Punkt, der NATO-Vertrag hängt von der emotionalen Garantie ab, dass der von Ihnen unterzeichnete Vertrag eingehalten wird. Was meinte er damit? Hier geht es genau um das, was ich vorhin gesagt hatte, um Artikel 5. Artikel 5 sagt, man kann militärisch einen anderen Bündnispartner verteidigen, wenn der angegriffen wird, man muss es aber nicht. Theoretisch können Sie auch einfach eine diplomatische Note versenden und sagen, ja, das tut uns sehr leid, aber wir machen jetzt hier nichts. Rechtlich ist es völlig okay, weil der NATO-Artikel 5 so weich formuliert ist. Das wollten übrigens die USA, nicht die Europäer. Denn die USA wollten nicht in europäische Konflikte automatisch hineingezogen werden, sondern das lieber selber entscheiden. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Empathie, das Vertrauen, besser gesagt, nicht die Empathie, das Vertrauen dass im Bündnisfall, wenn ein Bündnispartner angegriffen wird, die anderen Staaten in jedem Fall militärisch zu Hilfe eilen. Nicht nur, damit die Mitgliedstaaten sich sicherer fühlen, sondern natürlich auch zur Abschreckung gegenüber äußeren Aggressoren, dass das eben auch auf dem Vertrauen spricht, der emotionalen Garantie basiert, dass dieser Vertrag, dass der Artikel 5 auch so eingehalten wird. Weil, wie gesagt, rechtlich ist die militärische Beistandspflicht nicht verbindlich. Ein zweiter Punkt, die emotionale Norm der Sympathie, geht es um die Solidarität nach dem Angriff Russlands. Und zwar hier geht es ganz konkret um die baltischen Staaten, die sofort den Artikel 4 ausrufen wollten. Artikel 4 ist sozusagen eine Verpflichtung, kann ein Bündnispartner ausrufen, wenn er Konsultationen, sprich ein Treffen einberufen will, ein Notfalltreffen, weil aus welchen Gründen auch immer. Ist in der NATO-Geschichte nur 3-mal passiert. Und das war das 3. Mal, dass die baltischen Staaten so mit Polen zusammen so ein Treffen einberufen haben und dort klar gemacht haben, wir werden hier bedroht. Wir werden nicht angegriffen von Russland, aber wir werden hier bedroht. Wir fühlen uns nicht sicher. Und das haben die NATO-Staaten ernst genommen. Da gibt es sehr schöne Zitate, die ich jetzt hier nicht mehr aufgelistet habe, aber wo die diese Angst, die sich in den Augen der baltischen Staaten tatsächlich gesehen hatten, auch wirklich so ausgedrückt haben, dass das nicht strategisch oder sonst wie geäußert wurden, sondern die haben das wirklich, wirklich geglaubt. Und auf der anderen Seite, und das ist das, was ich hier eigentlich nochmal sagen wollte, die Gegenseite oder die Kehrseite, nicht Kehrseite, aber das Gegenstück zur Sympathie ist ja Dankbarkeit. Das heißt, es basiert auch auf Reziprozität, also auf gegenseitiger Unterstützung. Wenn einer Sympathie äußert, erwartet man von dem anderen Dankbarkeit. Auch das ist wiederum Teil dieser emotionalen Norm. Und das haben sie auch wieder geäußert, zum Beispiel, dass über die Schnelligkeit der Bundeswehr in Litauen, wie die da waren, wie die uns Unterstützung, Sympathie gegeben haben. Und zu sagen, das ist uns egal, also sozusagen die Bedrohungswahrnehmung der baltischen Staaten nicht ernst zu nehmen, hätte das untergraben, woran wir als NATO glauben und wofür wir stehen. Für diese, nämlich die baltischen Staaten, war das eine große Erleichterung. Sie waren sehr dankbar, so ein Mitglied des NATO-Rats, der da mit dabei war. Die zweite Emotionsnorm, die ich noch kurz präsentieren möchte, das ist die emotionale Norm der Furcht. Und die ist auch sehr prägend, ja fast konstituierend für die NATO und deren emotionale Ordnung. Die Frage also, wessen Furcht sollten wir wie, wann und wie ernst nehmen? Hier geht es um den zweiten Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich das Teilen einer gemeinsamen Bedrohungswahrnehmung. Das heißt nicht, dass alle Staaten die gleiche Bedrohungswahrnehmung haben. Das haben die Interviewpartner auch ganz klar gemacht. Wir teilen nicht dieselbe Bedrohungswahrnehmung. Aber, und das ist ganz wichtig, man versucht sich in die Bedrohungswahrnehmung des anderen hineinzuversetzen und sie ernst zu nehmen, weil im Zweifel verlangt man das von den anderen ja auch. Und ein Vertreter aus dem NATO International Staff, der Diplomaten, hat das mal so erklärt, südliche Mitglieder wie Spanien oder Italien richten ihren Blick tendenziell eher auf das Mittelmeer oder die Sahelzone, wenn es um die Bedrohungswahrnehmung geht, während sich nordöstliche Mitglieder mehr auf Russland konzentrieren. Daher ist es wichtig, die Sorgen und Ängste anderer Mitgliedstaaten zu verstehen. Das ist es, was die Allianz lohnenswert macht. Und ein anderer hat dann hinzugefügt, als Familie, die NATO spricht gern von sich als Familie, versucht man jedem emotionale Sicherheit zu geben. Das ist die Idee des sogenannten 360-Grad-Ansatzes der NATO. Die individuellen Bedrohungswahrnehmungen gehen auseinander, müssen aber zusammengeführt werden, damit die NATO als Allianz überhaupt funktioniert. Wir müssen, und sagt er weiter, eine Kultur der gemeinsamen Bedrohung schaffen. Dann können wir zur Empathie kommen. Wir müssen die Mitgliedstaaten dazu bringen, Mitgefühl für die Ängste der anderen zu entwickeln. Mitglieder werden sich im Stich gelassen fühlen, wenn sie ihre Ängste alleine bewältigen müssen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wie schafft man die Empathie, dass man sich in die Bedrohungswahrnehmung der anderen Staaten hineinversetzt? Das geht eben nur über emotionale Normen, sprich Vorgaben, wie man sich zu fühlen hat. Nämlich, dass man die Bedrohungswahrnehmung des anderen ernst nimmt und sich hineinversetzt. Und ein weiterer Interviewpartner hat noch gesagt, einige Verbündete fühlen sich bedroht. Das ist nicht theoretisch, das ist echt. Und er meinte damit die baltischen Staaten in diesem Fall. Während die anderen Verbündeten es vielleicht nicht spüren, also sprich nicht dieselbe Bedrohungswahrnehmung teilen, erkennen sie es an und es herrscht auf der ganzen Linie Sympathie. Die Existenzberechtigung der NATO besteht darin, über diese Ängste zu sprechen und mit ihnen umzugehen. Kürzlich hat Polen zum Beispiel die Türkei mit Seepatrouillenflugzeugen gegen den Iran unterstützt, weil sie glaubten, es ihnen schuldig zu sein. Ein andermal haben litauische Soldaten in Mali französische Truppen unterstützt. Obwohl natürlich, was soll Litauen in Mali? Hat nichts damit zu tun. Haben sie trotzdem gemacht. Es ist ein großes Zeichen der Solidarität. Wir hören euch. Wir wissen, was es bedeutet, Angst zu haben, und wir werden etwas dagegen unternehmen. Auch das, übrigens war ich selber auch überrascht, wie offen teilweise die NATO-Mitglieder über ihre Gefühle gesprochen haben. Am Anfang habe ich da eher so rumgedruckst und ein bisschen zwischen den Zeilen gefragt, aber es war wirklich erstaunlich, wie offen dort über Gefühle gesprochen wird. Und die Begründung war dann immer, naja, es geht um Krieg und Frieden. Also da müssen wir über unsere Ängste und Gefühle sprechen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ihnen, also den anderen Bündnispartnern, wurde klar gemacht, man muss ihre Ängste ernst nehmen. Das ist der Preis des Bündnisses. Und hier ist nochmal abschließend der ganz explizite Bezug auf Emotionsnormen. Solidarität von anderen zu erhalten. Die NATO ist ein Kraftmultiplikator, manchmal aber auch eine emotionale Zwangsjacke. Man ist verpflichtet, ihre Ängste zu teilen, auch wenn man sie selber nicht empfindet. Und ich glaube, deutlicher kann man Gefühlsregeln nicht in Worte packen. Das ist nämlich genau die Definition von Emotionsnormen. Interessant wird's, wenn diese Normen verletzt werden. Normalerweise sehen wir die Normen ja nicht, nur wenn ich jetzt spezifisch als Wissenschaftler danach frage. Aber wenn sie verletzt werden, dann merkt man erst, wie wichtig sie für den Zusammenhalt der NATO sind. Und das war der Fall, als Trump das erste Mal auf die NATO-Verbündeten traf, bei der Eröffnung des neuen NATO-Hauptquartiers in Brüssel 2016. Und hier ist ein Zitat, wie ein NATO-Mitglied dieses Erlebnis beschreibt. Es war wirklich enttäuschend. Ich unterstütze ihn, also Trump, darin, die Verbündeten aufzufordern, mehr für die Verteidigung aufzugeben. Aber es gibt eine Zeit und einen Ort. Und das war es nicht. Die Alliierten suchten bei diesem ersten Treffen, suchten nach einer engen Umarmung, und sie bekamen sie nicht. Konkret beruft er sich darauf, auf die Solidaritätsbekundung, den Verweis auf Artikel 5, den Trump damals verweigert hatte. Ja, und verweigert hatte, zu sagen, wir unterstützen euch im Bündnisfall. Und ein weiteres Mitglied sagte, Trump hat unsolidarisch gehandelt. Ein grundsätzlicher Verstoß gegen die Solidarität, der auch so empfunden wurde. Die USA haben den Grundkurs verlassen und aus meiner Sicht die NATO emotional in Frage gestellt. Und dann letzter Satz nochmal eines Vertreters. Es gab wirklich große Angst davor, was Trump als nächstes über die NATO sagen würde. Jedes Gipfeltreffen war Stress und emotionales Trauma. Wir sind einfach froh, dass wir überlebt haben. Nur um mal zu deutlich zu machen, an welchem Punkt die NATO war, kurz bevor Trump dann abgetreten ist und was uns möglicherweise im nächsten Jahr erwarten wird. Denn nämlich, was hinter den Kulissen abging, war wirklich, wenn man das nochmal mit den Interviewpartnern auch rekapituliert, nichts anderes als der Fast-Kollaps, der Near-Death sozusagen, der Fast-Tod der NATO unter Trump, weil er eben so eklatant gegen Emotionsnormen verstoßen hat. Wie hat er dagegen verstoßen? Naja, er hat eben nicht die Bedrohungswahrnehmung der Bündnispartner geteilt. Wenn die baltischen Staaten gesagt haben, wir haben Angst vor Russland, die bedrohen uns, dann ist er zu Putin gereist und hat ihn umarmt und gesagt, du bist mein bester Kumpel. Sie können sich vorstellen, wie das bei den baltischen Staaten angekommen ist. Also es geht hier nicht darum, dass Panzer rollen, es geht auch nicht darum, dass militärische Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Es geht einfach darum, dass Emotionsnormen eklatant verletzt werden und dadurch dieses Gefühl von Vertrauen und Empathie untergraben wird, das die NATO eben als einen Teil sehr stark ausmacht. Dann möchte ich kurz zusammenfassen. Dann sind wir auch ein bisschen früher beim Empfang, ist ja auch nicht verkehrt. Emotionsnormen, so mein Argument, tragen also dazu bei, zwischenstaatliche Kooperation und Solidarität unter Staaten zu fördern. Das heißt, Emotionen sind nicht nur destabilisierend, verursachen nicht nur Chaos und Gewalt, das können sie natürlich auch, keine Frage, sondern sie haben auch eine stabilisierende, eine ordnungsstiftende Funktion und können Staaten zusammenbringen, können Staaten auch zwischenstaatliche Kooperation ermöglichen. Und das Konzept der Emotionsnorm trägt damit zum theoretischen Verständnis bei, wie Emotionen im spezifischen Fall der NATO Zusammenhalt zwischen doch sehr unterschiedlichen Bündnispartnern stiften. Wenn Sie sich mal die Bandbreite in der NATO angucken, dann haben Sie, wie gesagt, nordamerikanische Staaten, die USA, USA mit der größten Militärmacht der Welt und dem NATO-Mitglied Island, das noch nicht mal eine eigene Armee hat. Sie haben auch zwei Mitgliedstaaten, die in permanenten, fast militärischen Auseinandersetzungen sich gegenüberstehen, nämlich Griechenland und die Türkei. Und sie haben eine ganze Reihe von auch illiberalen Staaten wie Ungarn, bis vor kurzem auch noch Polen. Um das alles zusammenzubringen, braucht es eben, das war mein Argument, eben auch die emotionale Ordnung, um diese Gefühle anzugleichen, die eben diesen Zusammenhalt dann auch generieren. Die NATO ist somit eben auch, nicht nur, aber auch eine emotionale Gemeinschaft, weil sich die Mitgliedstaaten freiwillig an die geteilten Emotionsnormen halten und damit ähnliche Emotionen in Bezug auf Sicherheit, Bedrohungswahrnehmung und militärischen Beistand teilen. Und damit würde ich erstmal schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf den Empfang und weitere Diskussionen draußen. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität, zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.